Der Film ist Der Plan. Ich weiß nicht, wer von euch hat den vielleicht schon mal gesehen? Einmal die Hand hoch. Noch nicht ganz so viele, sehr gut. Also wer ihn noch gucken will, der sollte jetzt nicht zuhören. Scheinbar zufällig treffen sich die beiden Hauptpersonen. Ihr seht sie da, die heißen David und Elise. Und sie treffen sich nicht irgendwo, sondern auf der Herrentoilette. Ganz spannende Geschichte, wie es dazu kam. Aber sie merken sofort in diesem ersten Moment, dass da so eine Anziehungskraft zwischen ihnen herrscht. Aber wie es so auf einer Herrentoilette ist, wird man unterbrochen, wenn plötzlich jemand anderes reinkommt. Und so ist diese Begegnung ziemlich schnell zu Ende, überraschend zu Ende. Und sie haben gar nicht die Möglichkeit, irgendwie Kontaktdaten auszutauschen. Und so trennen sich ihre Wege. Und sie sollen sich auch nicht mehr ein zweites Mal überschneiden. Sollen, weil es in dem Film eine Agentur, eine Gesellschaft, Organisation, wie auch immer man sie nennen möchte, gibt, die darüber wacht, dass alles nach einem bestimmten Plan verläuft. Und diese Mitarbeiter, die haben außergewöhnliche Fähigkeiten, damit sie wirklich auch ihren Auftrag erfüllen können. Und dieser Plan, der wird von dem Vorsitzenden geschrieben. Und er bezieht sich auf das Leben jedes einzelnen Menschen und sieht vor, wie das Leben verlaufen soll. Aber die Anziehungskraft zwischen David und Elise, die ist so groß nach diesem einen Moment, dass sie alles versuchen in Bewegung zu setzen, um sich wieder zu treffen. Und sie wollen alles dran setzen, damit sie sich besser kennenlernen, eine Beziehung starten kann und so weiter. Und schlussendlich ist der Vorsitzende so inspiriert von dieser Leidenschaft zwischen den beiden und der Aufopferungsbereitschaft, die sie für den anderen mitbringen, dass er bereit ist, den Plan für diese beiden umzuschreiben. Und fortan dürfen sie zusammenleben und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. So, die Analogien in diesem Film, die sind ja ziemlich offensichtlich. Es geht nicht nur um die Diskussion über den freien Willen des Menschen, ist natürlich auch Thema dabei, sondern auch um diesen übergeordneten Plan von oben. Und der Vorsitzende schreibt diesen Plan, wie gesagt, für jeden Menschen und wacht darüber mit seinen Helfern wie über seinem Augapfel. Wer könnte damit wohl gemeint sein? Aber die eigentliche Frage, die in diesem Film aufgeworfen wird, lautet: Können Menschen ihr Schicksal verändern? Können wir Menschen unser Schicksal beeinflussen? Und wenn wir es auf unser Jahresmotto übertragen, könnten wir fragen: Ist Gottes Plan eigentlich in Stein gemeißelt? Oder haben wir Einfluss darauf und können ihn vielleicht sogar verändern? Oder Gott verändert ihn vielleicht für uns? Ich weiß nicht, was deine Antwort darauf ist. Ich finde die Frage sehr spannend. Und als aufgeklärte und gebildete Menschen sagt sicherlich etwas in uns: Auf jeden Fall. Meine Entscheidungen, das, was ich tue oder nicht tue, das hat doch Einfluss auf meine Zukunft und bestimmt meine Zukunft, nicht irgendwer oder irgendetwas anderes. Nicht ohne Grund sagt man ja auch, jeder ist seines Glückes Schmied. Nicht irgendwer, sondern ich. Ich bin meines Glückes Schmied. Wenn du das jetzt vielleicht auch ein Stück weit mittragen kannst, habe ich drei kurze Sätze aus der Bibel für dich. Ich lese sie nur vor, sie sind nicht in der PowerPoint, die dem ein wenig gegenüberstehen und auch widersprechen. Wir hatten vor 2 Wochen im Predigttext aus Jesaja 55, 11 schon diesen Vers gehört. Da sagt Gott: So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will. Da sagt Gott ziemlich klar, das, was ich sage, ist auch so. Meine Ansage wird umgesetzt. Oder in den Sprüchen heißt es sehr knackig: Ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Also viel Spaß mit euren Plänen. Und in der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, da sagt Gott zu Johannes: Komm herauf, ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. Also Johannes kriegt von Gott dieses Bild gezeigt über die Zukunft, die geschehen muss, die geschehen wird, und daran lässt sich nichts verändern. Die Bibel ist also scheinbar der Meinung, dass all das, was Gott will, auch umgesetzt wird, ohne Wenn und Aber. Und irgendwie ist das ja auch zu erwarten von so einem religiösen Buch, oder? Die Bibel will uns ja Gott vorstellen. Und was wäre das für ein Gott, wenn seine Pläne noch nicht mal umgesetzt werden können? Ist also irgendwie nicht überraschend. So wäre es zumindest bei vergleichbaren Büchern. Aber in der Bibel ist das Bild nicht ganz so einseitig, so eintönig, wie ich es gerade mit diesen drei Versen versucht habe zu suggerieren. Es gibt gar nicht wenige Bibelstellen, die eigentlich in die andere Richtung zeigen. Aber dann gibt es auch, wie gesagt, die ich gerade erwähnt hatte. Und in diesen Bibelstellen, von denen wir uns gleich ein paar anschauen werden, passiert diese Planänderung Gottes immer nach einem selben Muster oder aus demselben Grund. Also lesen wir mal in eine dieser Geschichten rein. Sie steht in 2. Könige 20. Da ist es. 2. Könige 20 ab Vers 1. Damals wurde König Hiskia todkrank. Das war der König Israels zu der Zeit. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, kam zu ihm und sagte: So spricht der Herr, bereite dich auf dein Ende vor. Du wirst von diesem Krankenlager nicht wieder aufstehen. Hiskia drehte sich zur Wand hin und betete: Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir mit ganzem Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt. Hiskia brach in Tränen aus und weinte laut. Jesaja war erst bis zum mittleren Hof des Palastes gekommen, und da erging an ihn das Wort des Herrn. Er erhielt den Befehl: Kehr um und sag zu Hiskia, dem Anführer meines Volkes: So spricht der Herr, der Gott deines Ahnherrn David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich werde dich gesund machen. Am dritten Tag von heute an wirst du wieder in meinen Tempel gehen können. Ich gebe dir noch 15 Jahre dazu und werde dich und diese Stadt vor dem König von Assyrien retten, um meiner Ehre willen und meinem Diener David zuliebe werde ich Jerusalem beschützen. Also hier wird unmissverständlich klar, dass Gott seinen Plan ändert. Er schickt seinen Propheten zuerst zu ihm hin, zu Hiskia, und sagt ihm, was passieren wird, nämlich, dass das eine Krankheit ist, die ihn töten wird. Dann, wie so ein kleines Kind, dreht er sich zur Wand und betet und weint, und der Prophet Jesaja ist noch gar nicht raus, so richtig aus dem Tempel, aus dem Königpalast. Und da kriegt er schon wieder eine Nachricht von Gott und sagt ihm, dass er seinen Plan geändert hat und Hiskia jetzt noch 15 Jahre leben darf und die Feinde, die gerade vor den Toren stehen, Jerusalem nicht besiegen werden. Was für eine Gebetserhörung. Das ist doch außergewöhnlich. Gott ändert seinen Plan. Das ist eine Stelle. Wer die Bibel schon mal von Anfang an gelesen hat, der ist über eine zweite Stelle gestolpert, wo etwas Ähnliches passiert. Und da ist es so, dass Mose, der Leiter des Volkes Israel, gerade bei Gott auf dem Berg Sinai ist. Und sie handeln quasi gerade so ein Bündnis aus, einen Vertrag, einen Bund nennen wir das. Und der sollte zeigen, dass Israel jetzt das einzigartige Volk Gottes ist, nachdem er es gerade aus Ägypten herausgeführt hat. Dieses Gespräch auf dem Berg dauert aber ziemlich lange. Für das Volk Israel, das unten ist, viel zu lange. Sie haben irgendwie das Gefühl, vielleicht ist Moses schon tot. Der ist da jetzt schon 40 Tage oben. Wer weiß, ob er überhaupt jemals zurückkommt. Und so schmieden sie jetzt ihre eigenen Pläne in Form eines goldenen Kalbes. Und fangen an, das Kalb anzubeten, darum zu tanzen und zu sagen, das ist das Bild unseres Gottes. Und in dem Moment kommt Mose, ist er quasi im Begriff runterzugehen und Gott sagt ihm, dass er ziemlich wütend ist. Ziemlich wütend. Und dass er das Volk bestrafen will und dass er mit Mose und seiner Familie einen Neustart wagen will. Das Volk hat ja gerade erst erlebt, wie groß Gott ist. Er hat sie gerade erst aus der Macht der Ägypter befreit und sie hier hingeführt an diesen Berg und schon kehren sie ihm den Rücken zu und beten wieder einen anderen Gott an. Aber Mose hält nichts von diesem Plan und er fleht zu Gott, er reiht ein Argument an das andere, weshalb dieser Plan nicht zur Umsetzung kommen sollte. Und wir sehen wieder, dass Gott darauf reagiert, dass er sich von Mose bitten lässt. Und am Ende heißt es in 2. Mose 32, Vers 14, da änderte der Herr seinen Entschluss und ließ das angedrohte Unheil nicht über sein Volk hereinbrechen. Das bedeutet nicht, dass er sein Volk nicht trotzdem straft. Es gab trotzdem noch eine saftige Strafe für das Volk, aber diesen Plan, den er Mose mitgeteilt hat, von dem ist er abgerückt und verändert ihn. Ich habe noch ein drittes Beispiel mitgebracht, das letzte aus dem Neuen Testament und von Jesus selbst. Vielleicht hat das ja für den einen oder anderen noch ein anderes Gewicht. In der Stadt Tyrus, lag außerhalb der Grenzen Israels, ist Jesus jetzt eingekehrt und dort passiert Folgendes. Schon bald kam eine Frau, deren Tochter einen bösen Geist hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Gegend war. Die Frau war keine Jüdin, sondern eine Syrophönizierin. Sie warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus wehrte ab. Lass zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ein hartes Wort, das Jesus hier ausspricht. Herr, entgegnet sie, immerhin fressen die Hunde unter dem Tisch die Brotkrumen, die die Kinder fallen lassen. Du hast recht, sagt Jesus zu ihr. Du kannst gehen. Der Dämon hat deine Tochter verlassen. Als die Frau nach Hause kam, lag das Mädchen auf dem Bett. Der Dämon hatte es verlassen. Jesus ist vermutlich nach Tyros gegangen, um seine Ruhe zu haben. In Israel war er schon sowas wie ein VIP. Er konnte nicht einfach so auf den Straßen rumlaufen, ohne erkannt zu werden und brauchte eine Pause. Tyros war mehrere Tagesreisen weg, sodass er vielleicht gehofft hat, dort einfach mit seinen Jüngern zur Ruhe kommen zu können. Und er ist wahrscheinlich auch dort in diese Gegend gegangen, weil er wusste, dass sein Auftrag, weshalb er auf der Erde ist, auf Israel bezogen war und auf seine Landsleute. Und das hat er der Frau ja auch in diesem Bild gesagt, auf ziemlich harte Weise, wie ich finde. Aber die Frau hat sich davon nicht schockieren lassen oder abwimmeln lassen oder wie auch immer man das sagen möchte, sondern sie bleibt dran und hat eine gute Antwort parat. Und wir sehen, dass dann auch auf diese Antwort hin Jesus seinen Plan ändert oder zumindest für einen Moment von diesem Plan oder seinem Auftrag abweicht. Das waren jetzt drei Beispiele, wo wir gesehen haben, dass Gott auch mal seinen Plan ändert. In anderen Situationen ist das nicht so. Da bleibt er an seinem Plan dran und geht nicht auf das Gebet oder die Bitte ein. Wir haben also nicht das eine Patentrezept, wo wir sagen können, hey, so müsste man es machen und dann ändert Gott seinen Plan. Das gibt es nicht. Aber diese drei Situationen und auch andere vergleichbare in der Bibel haben immer eins gemeinsam. Gott ändert seinen Plan nach einem Gespräch mit einem Menschen. Das ist die Gemeinsamkeit in diesen Geschichten. Gott ändert seinen Plan nach einem Gespräch mit einem Menschen. Es war keine besondere Tat. Es musste kein kostbares Opfer gebracht werden oder sonst irgendein schwerer Liebesbeweis, sondern nur dieses eine Gespräch war nötig. Bei Hiskia Und bei Mose könnten wir ja vielleicht noch sagen, das waren doch Männer Gottes. Gerade bei Mose, der auch Freund Gottes genannt wird. Aber was wäre dann mit der phönizischen Frau? Sie hat wahrscheinlich bis zu diesem Moment irgendwelche anderen Götter angebetet und hat es wahrscheinlich auch danach weiter getan. Aber trotzdem lässt Jesus sich auf ihre Bitte ein und weicht von seinem Auftrag ab. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich legen diese Belege nochmal ein richtig großes Gewicht oder eine Wertschätzung auf das Gebet. Wenn wir mit Gott reden, wenn wir ihm unser Herz ausschütten und ihn darum bitten, dann ändert er manchmal seinen Plan. Das sehen wir hier durch die ganze Bibel hindurch. Ist dir das bewusst, wenn du mit Gott redest? Wenn du ihn um etwas bittest, wovon du weißt, könnte sein, dass Gott das gar nicht so umsetzen will, aber ich sag's trotzdem. Es könnte wirklich dazu führen, dass Gott seinen Plan ändert. Ich hatte aber schon gesagt, dass es auch manchmal anders ist. Es gibt andere Situationen. Zum Beispiel der große Apostel Paulus, der ja von Gott mit ganz viel Vollmacht und Wohlwollen ausgerüstet war, da lesen wir in 2. Korinther 12, dass er Gott mehrmals darum gebeten hat, dass er ihm ein bestimmtes Leiden wegnimmt. Aber Gott hat ihm unmissverständlich klargemacht, nein, das werde ich nicht tun. Also selbst Paulus, der so viel von Gott geschenkt bekommen hat, so viele Gebetserhörungen und Wunder erlebt hat, auch bei ihm sagt Gott dann manchmal, nein, mein Plan ist der, dass du dieses Leiden beibehältst und davon werde ich nicht abrücken. Und diese Spannung im Gebet, die müssen wir irgendwie aushalten. Da gibt Gott uns keinen Schlüssel, der das auflöst, dass wir Zeit unseres Lebens so bleiben. Und als Jesus hier auf der Erde war, hat er sogar eine Geschichte erzählt, die das meiner Meinung nach irgendwie nochmal auf eine schockierende Art und Weise zur Sprache bringt. Ich möchte das auch nochmal mit euch lesen aus Lukas 18. Lukas 18, ab Vers 2, da heißt es, in einer Stadt, ist jetzt nur eine Geschichte, es ist nicht wirklich passiert, es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Und wenn wir jetzt einfach nur diese Geschichte so lesen, können wir vielleicht noch gar nicht so viel damit anfangen. Da ist dieser Richter, der als ungerecht beschrieben wird, der nichts darauf setzt, dass das Gesetz durchgesetzt wird, wofür er eigentlich verantwortlich ist. Und da ist diese Witwe, die immer wieder an seine Tür klopft und ihren Fall darlegt. Und dann gibt es sowas wie ein Happy End. Der eigenwillige Richter geht schließlich doch auf ihre Bitte ein, aber eigentlich nur, weil er sie loswerden will. Ich habe aber den ersten Satz, deshalb startete ich mit Vers 2, ich habe den ersten Satz ausgelassen. Der bringt das Ganze in einen Rahmen. Und dort heißt es, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis und dann folgt diese Geschichte. Jesus will seinen Jüngern etwas übers Gebet beibringen und erzählt ihnen dann diese Geschichte von dem ungerechten Richter, von der Witwe und dass sie immer wieder an seine Tür klopft, bis der ungerechte Richter endlich auf ihre Bitte eingeht. Ich weiß nicht genau, wie weit Jesus das Gleichnis interpretiert haben wollte. Das sagt er nicht. Aber was auf jeden Fall daraus hervorgeht, ist, dass Jesus möchte, dass wir mit unseren Bitten, mit unseren Fragen, mit unseren Anliegen immer wieder an Gottes Tür klopfen. Immer wieder an seine Tür klopfen. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern ständig und immer wieder. Denn manchmal erhört Gott erst ein Gebet von uns, nachdem wir ihn richtig lange damit genervt haben. So wie diese Witwe den Richter mit ihrer Bitte genervt hat. Und das hört sich schon irgendwie ziemlich schräg an. Vor allem, weil Jesus in dieses Gleichnis einen ungerechten Richter einbaut, der die Bitte empfängt. So wie Gott, der unsere Bitten empfängt. Aber was klar wird, manchmal hören wir vielleicht 50 Mal ein Nein. Aber beim 51. Mal könnte es anders sein. Unsere menschliche Logik würde viel früher wahrscheinlich schon aufgeben. Aber das sagt Jesus hier mit diesem Gleichnis. Wenn du eine Bitte hast, dann hör nicht auf. Komm immer wieder damit zu Gott, bis du eine Antwort von ihm bekommst. Und die Bibel ist voller Geschichten von Menschen, die ganz unterschiedliche Dinge mit Gott erleben. Und ich glaube, durch diese ganzen Geschichten hindurch stellt Gott sich uns ein Stück weit vor. Er will uns zeigen, wer er ist, wie er ist, wie er handelt, wie er reagiert, wie er mit uns heute umgeht, wie damals mit dem Volk Israel und auch wie er sich für uns aufopfert. Das sehen wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Aber manche Geschichten passen einfach nicht zueinander. Das muss man so sagen. Manche Geschichten passen einfach nicht zueinander. In der einen Situation zeigt Gott sich von dieser Seite und dann wieder von einer anderen. Weil er einmal ein Gebet von uns erhört hat, heißt es nicht, dass es beim nächsten Mal auch wieder so sein wird. Das eine Mal heilt er einen Menschen und das andere Mal lässt er einen sterben. Manchmal erscheint Gott in seiner Macht und wirkt in unser Leben hinein. Und ein anderes Mal lässt er uns im Dunkeln. Beides ist Gott. Wir finden Texte zu beiden Geschichten und irgendwie passt das nicht. Und ich glaube, jemand, der durch schwere Zeiten durchgegangen ist, der wird sich früher oder später fragen, kann ich so einem Gott eigentlich vertrauen, wenn er heute so ist und morgen anders? Will ich ihm noch vertrauen, wenn er mich schon mal enttäuscht hat? Manche denken jetzt vielleicht, das ist viel zu menschlich. So kann man doch nicht über Gott denken oder reden. Aber wir sind eben Menschen und wir verarbeiten die Begegnungen und die Erlebnisse, die wir mit Gott haben, auf eine menschliche Art und Weise. Und jeder, der schon mal schweres Leid in seinem Leben erfahren hat, der hat diese oder ähnliche Fragen für sich schon durchgekaut. Aber wisst ihr was? Gott ist ein Experte in Enttäuschungen. Nicht, weil er so oft enttäuscht, sondern weil er so oft enttäuscht wird. Jeden Tag millionenfach von den Menschen, die er am meisten liebt. Von dir, von mir, von uns, von allen Christen auf der Welt. Jeden Tag. Und da bin ich ganz vorne mit dabei. Und trotzdem hat Gott eine Entscheidung gefällt. Und diese Entscheidung, die hat er schon Israel zugesprochen, die ihm immer wieder untreu waren. Und genau diese Zusage macht er auch uns. Ich hatte in der Vorbereitung ChatGPT gefragt, wo ein Bibelvers in der Bibel steht, der uns Gottes bedingungslose Liebe zusagt. Und wisst ihr, was der erste Satz der Antwort war? Eine einzelne Stelle zu nennen, ist fast unfair. Die Bibel ist voll davon. Nicht schlecht, oder? Ich habe aber keine Sorge, ich habe auch Gott gefragt. Und da kam mir ein anderer Vers in den Sinn. Und den möchte ich auch mit euch teilen. Aus dem Alten Testament, aber ich bin fest davon überzeugt, dass der auch für uns gilt. In Jeremia 31, Vers 3, da heißt es, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu, wie am ersten Tag, Israel, meine Geliebte. Ich gebe dir einen neuen Anfang. Deine Städte baue ich wieder auf. Leg die Trauer ab. Nimm wieder deine Tamburine und tanz im Festreigen mit. Das sagt Gott seinem Volk, damals und heute. Und ich habe die Folie etwas angepasst, damit du auch deinen Namen einsetzen kannst. Und wir können das auch auf uns beziehen. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu, wie am ersten Tag, mein Geliebter Erich, Andreas, Udo, Christian, wer auch immer. Ich habe dich geliebt wie am ersten Tag. Ich gebe dir einen neuen Anfang. Deine Städte baue ich wieder auf. Leg die Trauer ab. Nimm wieder deine Tamburine und tanz im Festreigen mit. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir können sie manchmal nicht verstehen. Und seine Wege sind auch nicht unsere Wege. Wir würden manchmal gerne anders abbiegen, als Gott es für uns vorgesehen hatte. Aber sein Plan ist größer. Genauso wie seine Liebe zu dir größer ist als deine Liebe zu ihm. Wir werden in unserem Leben wahrscheinlich niemals richtig verstehen, warum das eine oder das andere passiert ist. Warum Gott das eine tut und das andere lässt. Und manchmal würden wir wahrscheinlich am liebsten weglaufen und Gott den Rücken zudrehen, so wie es Israel oft getan hat. Aber Gott hat sich dafür entschieden, dich zu lieben, obwohl du manchmal genau das tust, obwohl ich manchmal genau das tue. Ich wende Gott den Rücken zu, laufe von ihm weg, enttäusche ihn schon wieder. Aber Gott hat sich dafür entschieden, mich zu lieben. Und er fragt dich, ob du dich auch dazu entscheiden willst. Ob du das auch festgemacht hast, ob du es festmachen willst, ob du an dieser Entscheidung weiter dranbleiben möchtest oder ob sie gerade schon auf weichem Boden steht. Gott will mit dir durch dein Leben gehen, durch alle Höhen und Tiefen, und das ist nicht immer einfach. Manchmal, wie gesagt, wollen wir am liebsten weglaufen. Aber ein anderes Mal tut Gott erstaunlicherweise genau das, was wir uns wünschen. Er hört unser Gebet, ändert seinen Plan und alles wird irgendwie gut. Aber manchmal halt auch nicht. Und dieses Handeln Gottes, dieses Zuwenden Gottes zu uns passiert in einer Beziehung. In der Beziehung zu ihm erleben wir Gott mal so und mal anders. Aber wenn wir diese Beziehung nicht hätten, dann würden wir nichts von beidem erleben. Wir können es nicht verstehen, aber was wäre das für ein Gott, wenn wir es könnten? Gott will seine Beziehung zu dir immer weiter vertiefen und verfestigen. Und wenn du das jetzt vielleicht auch nochmal festmachen möchtest oder wenn du ihm auch nochmal zusagen möchtest, dass du ihm treu sein willst, dass du ihm nachfolgen möchtest, dann kann das nächste Lied deine Reaktion darauf sein. Aber wenn du merkst, ich habe gerade gar nichts zu sagen, oder ich möchte ihm was anderes sagen, dann nutz diese Zeit gerne und sag ihm auch das. Gott freut sich auf dich und das Gespräch mit dir. Jeder, der möchte, kann gleich mitsingen. Wir singen jetzt zusammen das Lied Oceans.
May fail, and there. find you in the mystery. And oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't start.
Ja, und so wollen wir jetzt auch, ganz wie der Erich aufgehört hat, Gott in den Ohren legen mit unserem Gebet und fest dranbleiben. Wir treffen uns nach dem Gottesdienst und beten heute für Israel und für die Situation im Nahen Osten weiterhin. Und herzliche Einladung auch zum persönlichen Gebet. Man darf nach vorne kommen. Es gibt Mitarbeiter, die beten für dich, für deine Situation, für das, was du mitgebracht hast. Also herzliche Einladung auch dazu. Und dann natürlich herzliche Einladung zum Kirchencafé und noch zum Verweilen. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, bevor ich euch den